Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Folge blicken wir auf das zweite Doubleheader-Wochenende der Formel E. Diesmal geht es ins Fürstentum nach Monaco. Die Fakten und der Blick auf die Favoriten gibt es gleich, sowie der Rückzug von McLaren aus der Formel E zum Ende dieser Saison. Die Gründe und mögliche Nachfolger besprechen wir jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Mit einer pickelpackenvollen Sendung begrüße ich euch nochmal zu dieser Episode und wie immer dabei, der auch diesmal nicht den Überblick verloren hat, der uns reichlich Themen mit hineingebracht hat, ist Tobi Wirz von eformel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, das ist einerseits Race Week, da freuen wir uns wieder drauf auf das nächste, das zweite Doubleheader-Wochenende der Formel-E-Saison und große News mit dem Rückzug von McLaren, das eben gleich bisher vor Ort in Monaco, auch mal so ein bisschen Sightseeing-Tipps, die du mitnehmen kannst oder das weiß ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht, warst du schon mal dort?
Tatsächlich bin ich noch nie in meinem Leben in Monaco gewesen, aber ich fliege leider erst am Donnerstagmorgen, das heißt so viel Zeit vor Ort habe ich auch gar nicht, um da groß Sightseeing zu betreiben, wenn ich ganz ehrlich bin. Anders wird das dann aber sein beim nächsten Doubleheader, der anstehen wird in Tokio. Da bin ich schon eine gute Woche vorher, um mir dann auch die japanische Hauptstadt mal anzusehen. Aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal Monaco. Und ich glaube, auch da erwartet uns genug, was wir besprechen können.
Genau, viel gibt's zu besprechen. Und da schauen wir direkt drauf auf den Newsüberblick.
Stecker raus! McLaren hat bekannt gegeben, mit Ablauf der aktuellen Saison aus der Formel E auszusteigen und sich stattdessen auf das LMDH-Projekt zu konzentrieren. Das Team soll jedoch unter einem anderen Namen weitermachen.
Brasilianer rein. Felipe Drugovic soll beim Berlin E-Prix als Ersatz für Nyck de Vries bei Mahindra sein Formel E-Renndebüt geben.
Teamchef raus. James Barclay verlässt das Jaguar-Team am Saisonende und wechselt zu McLaren, wo er das vorhin schon genannte LMDH-Projekt leiten wird. Ein Nachfolger wurde bislang bei Jaguar noch nicht bekannt gegeben.
Deutsche Marke rein. Im Zuge der Neuaufstellung der Motorsportaktivitäten der Marken im Stellantis-Konzern könnte die Marke Opel ab Ende 2026 in die Formel E einsteigen.
Und doch nicht Ende aus für Mickey Mouse. Die Formel E hat den auslaufenden Vertrag mit dem Excel-Messezentrum in London um ein Jahr verlängert und wird dort auch im Jahr 2026 fahren.
Und dann kommen wir zu dem Thema, was uns ja über das Wochenende so extrem beschäftigt hat, nämlich McLaren zieht den Stecker. Es fing ein wenig an mit einem Gerücht, aber das bestätigte sich kurz darauf, dass eben McLaren mit Ablauf dieser Saison aus der Formel E final aussteigen wird. Grund dafür hat man offiziell genannt, strategische Neuausrichtung der Marke im Bereich Motorsport, also quasi der Einstieg, der darauf hier folgte, vor wenigen Tagen in die Topklasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Dieser kommt zwar erst, muss man sagen, im Jahr 2027, aber trotzdem wird McLaren noch vor der letzten Gen-3-Saison nicht mehr am Start stehen. Tobi, wie wirkt sich das denn aus auf McLaren? Und vor allen Dingen ist ja auch wichtig, fällt damit ein Team weg oder kommt da noch was Neues in dem Sinne dazu, der das Team übernehmen kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal ein interessantes Detail am Rande. Leiter des Sportwagenprojektes bei McLaren soll tatsächlich kein geringerer als Jaguar-Teamchef James Barclay werden. Aktuell noch in der Formel E aktiv. Den werden wir auch mit Ablauf der Saison nicht mehr in der Formel E sehen. Genauso wenig wie McLaren. Deren Wege verbinden sich dann. Und Barclay soll halt das LMDH-Projekt leiten. Grundsätzlich ist die Idee, dass das Team auf jeden Fall weitermachen soll. Teamchef Ian James soll dazu auch bereits, Zitat, positive Gespräche mit potenziellen Partnern und Investoren geführt haben. Langfristig könnte das Team möglicherweise mit Hyundai zusammenarbeiten. Da gab es ja auch schon vor einigen Monaten erste Gerüchte. Hyundai soll wohl an einem Formel-E-Einstieg stark interessiert sein, aber auch da läuft gerade ein LMDH-Projekt, sodass der Einstieg wahrscheinlich erst im Jahr 2028 kommt. also in der dritten Saison der Gen 4 Autos. Daher ist es durchaus denkbar, dass das Team nach HWR Race Lab, Mercedes EQ und McLaren ab der nächsten Saison dann eine vierte und vielleicht, wenn Hyundai einsteigen wird, 3 Jahre später eine fünfte Identität haben wird. Guck mal so ein bisschen auf die Erfolgsbilanz von McLaren in der Formel E. Die, muss man sagen, ist relativ überschaubar. 3 Saisons ist man gefahren, bis heute 37 Rennen. Dabei gab es nur einen einzigen Sieg durch Sam Bird. Das war im März 2024 in Sao Paulo. 5-mal hat dazu noch ein McLaren-Fahrer auf dem Podium gestanden. René Rast und Jake Hughes hier 1-mal, Taylor Barnard 3-mal. 5-mal hat man auf der Pole Position gestanden, insgesamt 256 Punkte geholt. Das reichte in den vergangenen beiden Saisons zu Platz 8 und Platz 7 in der Teamwertung. Aktuell steht man auf dem 3. Platz. Das Paket von Nissan scheint in dieser Saison aber auch deutlich besser zu funktionieren als in der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man hat sich da mehr vorgestellt. Luca, die Frage, die ich dir daher stelle, du als Experte für die Langstrecke, ist der Schritt von McLaren aus deiner Sicht nachvollziehbar, nach 3 Formel-E-Saisons oder nach 2,5 Formel-E-Saisons, genauer gesagt, den Stecker zum Saisonende zu ziehen?
Aus Sicht der Formel E sagen wir natürlich nein, in Bezug natürlich zur Langstrecke, weil man da natürlich jetzt auch nicht unendlich Ressourcen hat, würde ich sagen, es ist schon nachvollziehbar, aktuell die Langstrecken-Weltmeisterschaft mit so vielen Marken vertreten wie noch nie und es kommen ja weitere dazu, du hast es schon angesprochen, Hyundai mit der Premium-Marke Genesis, die dazukommen werden und jetzt dann auch eben McLaren mit United Autosport ist man ja jetzt schon in der GT3-Klasse dort vertreten, deshalb ist das absolut nachvollziehbar, der Schritt, muss man halt eben schauen, viele richten sich in den letzten Tagen ja neu aus. Das hatten wir im News-Überblick ja schon besprochen. Stellantis ist ja auch noch nicht klar, wie man da weitermachen wird, mit welcher Marke. McLaren ist ja schon ziemlich klar in der Sache, dass man da in der Formel E zumindest unter dem Banner nicht mehr weitermachen wird. Aber aus meiner Sicht der Schritt mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft schon deutlich nachvollziehbarer. Vor allen Dingen, weil man ja auch dann dieses ganz, ganz große Rennen hat mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Das muss man ehrlicherweise sagen, das fehlt einfach noch, dieses ganz, ganz große Rennen der Formel E. Da ist Monaco jetzt am kommenden Wochenende schon eines der größeren Rennen mit sehr viel Prestige. Oder wie siehst du das, Tobi?
Ja, das auf jeden Fall. McLaren beruft sich ja auch darauf, dass sie es schaffen wollen, die Triple Crown im selben Jahr zu gewinnen. Also Triple Crown in dem Sinne wären der große Preis von Monaco in der Formel 1, das Indianapolis 500 in der IndyCar Series und die 24 Stunden von Le Mans, die innerhalb von 3 oder 4 Wochen nacheinander stattfinden, von Ende Mai bis Mitte Juni. Man hat alle 3 Rennen in der Vergangenheit bereits gewonnen, aber will das jetzt sogar im selben Jahr schaffen. In der Formel 1 sieht's ganz gut aus, dass das in den nächsten Jahren häufiger gelingen könnte. In der IndyCar Series auch denkbar, da ist man ja auch immer vorne mit dabei. Inwieweit sich das im Hypercar beziehungsweise im LMDH umsetzen lassen wird, das muss man da, glaube ich, tatsächlich noch abwarten. Auf der anderen Seite, es sind sehr viele Hersteller da aktiv und keiner der Hersteller, die da aktiv sind, kann auf Dauer damit leben, immer nur 11. oder 12. zu werden, wie das beispielsweise aktuell bei Aston Martin der Fall ist. Klar, die sind in ihrer ersten Saison, aber man hat, glaube ich, auch schon das eine oder andere Beispiel gesehen, dass sich das Hersteller nicht sehr lange angucken, wenn sie hinterherfahren. Von daher, ich will jetzt da nicht unken, dass es McLaren ähnlich ergehen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Erfolg, der da gewünscht ist, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans nochmal zu gewinnen. Ich glaube, 1995 haben sie es zuletzt gewonnen mit dem McLaren F1 mit BMW-Motor. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob es McLaren da jetzt tatsächlich um den großen Erfolg gibt oder ob sie sich, so wie auch schon einige andere Partner in der Vergangenheit, mehr von dem Formel-E-Engagement versprochen haben und das allgemeine Interesse einfach hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Bei der Formel-E rechnet man sich natürlich auch die Zahlen, die man erreicht, immer ein bisschen schön. Aber man muss ja sagen, so richtig erfolgreich ist das Konzept der Formel-E im internationalen Motorsport, besonders im Vergleich mit den Top-Serien, bislang ja auch nicht, oder?
Ja, also das hätte ich fast noch ansprechen wollen, nämlich, wenn man es so sehen möchte, McLaren ja, würde ich mal sagen, in den großen drei unterwegs, Formel 1 natürlich auf der 1, 2, die Langstrecken-Weltmeisterschaft aufgrund ihrer Popularität und mit der großen Konkurrenz, klar, einfach wird es sportlich nicht, das keine Frage, auch für einen Neueinsteiger, und auf 3 würde ich jetzt mal spontan sagen, die IndyCar Series, also das ist jetzt schon international gesehen ja schon die 3, was man so fahren kann, und wenn man natürlich bei allen drei Hochzeiten mittanzen kann, das muss man sagen kann, glaube ich, so keiner als Marke von sich so direkt behaupten, ist das schon extrem stark. Gut, Honda kann das bald tun, auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, aber das würde ich sagen, ist ja noch ein Stück hin, aber ja, es ist einfach interessant, also einfach wird's nicht, Konkurrenz ist groß, aber ich glaube, du wolltest darauf hinaus, in der Formel E hat man es ja dann auch nicht geschafft, deswegen wolltest du darauf hinaus, dass es dann in der WEC auch nicht einfacher wird, aber
der WEC wird es mit Sicherheit nicht einfach, aber ich glaube, die WEC ist natürlich eine Rennserie, die auch eher ins Portfolio des Autoherstellers McLaren passt. Ich drück's mal so aus. Das ist ein Sportwagenhersteller, der die Elektrifizierung nicht wirklich so extrem betreibt, wie das beispielsweise bei Jaguar oder bei Porsche der Fall ist. Von daher, sowas gibt's bei McLaren halt nicht. Und deshalb war es für McLaren auch nie interessant, selber Hersteller in der Formel E zu werden. Anders als beispielsweise für die Marken, die ich da angesprochen habe. Wenn man jetzt die Chance hat, in der Langstrecken-Weltmeisterschaft da an alte, erfolgreiche Zeiten anzuknüpfen, ist das für McLaren, was die strategische Ausrichtung angeht, vielleicht wichtiger als im Elektrobereich aktiv zu sein, wo sich natürlich dann mal auch ein großes Fragezeichen hinter dem Verbleib in der Extreme Age stellen mag. Ja, das dürfte ja dann noch weniger interessant für McLaren sein, weil Geländewagen bauen sie auch keine, oder? Wasserstoffangetriebene.
Ne, also mir zumindest auch nicht bekannt. Das wird dann auch eher mal interessant. Aber von der Extreme Age, um da nochmal einen kurzen Bogen zu machen, bevor wir dann, glaube ich, auch mal abbiegen, gleich dann nach Monaco, haben wir auch nichts mehr gehört, würde ich mal sagen, ne?
Ja doch, ich glaube, das letzte Mal, als wir von der Extreme Age gehört haben, war das in Monaco, als Fürst Albert eine Runde mit dem Extreme Age-Boliden durch die Innenstadt gedreht hat. Aber ich glaube, es geht hier hauptsächlich um die Formel E. Lass uns mal nicht zu sehr mit der Extreme Age beschäftigen, die übrigens auch am 28. April, wo wir das aufnehmen, immer noch keinen Rennkalender für das Jahr 2025 präsentiert hat. Von daher, lass uns mal auf den Monaco E-Prix blicken.
Das wohl glamouröseste Formel-E-Rennen ist auch eines der kleinsten Länder der Welt. Und ich spreche von Monaco mit rund 39.000 Bewohnerinnen und Bewohnern hinter dem Vatikanstaat. Es ist auch eben dann das zweitkleinste Land der Welt. Klein ist die Rennstrecke hingegen nicht von Monaco. Einer der bekanntesten natürlich im Motorsport, führt durch die engen Straßen und Gassen von Monaco. Und seit einigen Jahren nutzt man auch dasselbe Layout wie in der Formel 1. Also man passiert ikonische Orte wie das Hafenbecken, Casino und auch die Fairmont Hotelkurve sowie den berühmten Tunnel, Tobi. Also die Strecke, wie immer, muss man sagen, etwas zum Zungeschnalzen, kann man ja wirklich sagen. Enge Gassen, ein Stadtkurs, wie er im Buche steht, kann man Monaco auf jeden Fall mal zuschreiben.
Ja, das auf jeden Fall. Und Monaco gibt es ja auch noch einige Besonderheiten. Um die Verkehrsprobleme zu minimieren, hat man sich dazu entschlossen, erst am frühen Samstagmorgen die Rennstrecke abzusperren. Das heißt, am Freitag, wenn der Trackwalk stattfindet, dann fahren da noch ganz normal Autos über den Kurs. Erstes freies Training wird ausnahmsweise nicht am Freitagabend stattfinden, sondern erst am frühen Samstagmorgen. Das wurde dafür sogar ein bisschen verkürzt, damit man das in den Zeitplan reinquetschen kann. Gehen wir mal kurz so allgemein auf die Strecke. 3,337 Kilometer lang, 19 Kurven. Besonders auffällig, es geht sehr viel bergauf und bergab für einen Straßenkurs. Und zum allerersten Mal haben wir in Monaco einen Doubleheader. Am Samstag mit Pitboost-Boxenstopp und Sonntag ohne Boxenstopp. Das heißt, wir werden auch zwei strategisch sehr unterschiedliche Rennen sehen. An beiden Renntagen ist die Distanz mit 29 Runden identisch. Die wurden auch im vergangenen Jahr gefahren. Also von daher ist es wieder interessant zu beobachten, wie sich das auswirken wird. Ich gehe natürlich wieder mal davon aus, dass das Rennen am Samstag mit einem deutlich höheren Tempo gefahren wird, weil die Fahrer durch den Boxenstopp 10% Energie mehr zur Verfügung haben, die sie dann auf der identischen Renndistanz verbraten können, verbrennen können, verbrauchen können, wie auch immer. Ähnlich wie schon in Miami oder in Sao Paulo ist es entscheidend, auf den langen Vollstromabschnitten wie der Startzielgeraden, der Bergaufpassage vor der Beau-Rivage-Kurve und im Tunnel im Windschatten Energie zu sparen. Aber so extreme Windschattenschlachten wie auf den beiden vorgenannten Strecken erwarten wir eigentlich nicht. Luca, was sind denn die besten Überholchancen in Monaco?
Traditionell gibt's wenig Möglichkeiten zum Überholen auf der Strecke. Startzielgerade und die Hahnerl-Kurve und sowie auch die Hafenschikane sind, würde ich mal sagen, geeignet, um sicher und auch kontaktfrei zu überholen. Obwohl kontaktfrei, kennen wir in der Formel E, geht's ja meistens selten daher. Außerdem haben wir ja auch schon in den vergangenen Rennen mit dem Attack-Mode gesehen, dass man bergauf auf dem Richtung Casino einige, ja dann doch sehr sehenswerte Überholmanöver leisten kann, außenrum oder vielleicht sogar ihn antäuschen und damit dann rein vorbeifahren. Allradantrieb beim Attack-Mode sogar ja häufiger möglich jetzt in dieser Saison. Deshalb wird das entscheidender sein. Aber oft haben wir auch erlebt, wenn Teamwork wichtig wird, kann man auch zum Beispiel den Attack-Mode kontern. Wie das aber dann in diesem Jahr wird, obwohl der Attack-Mode ja wieder als Überholmittel und nicht als Verteidigungsmittel benutzt wird, das werden wir dann sehen. Wichtig ist natürlich auch, ob es regnen wird oder nicht. Monaco ja dann doch mit einigen Sonnenstunden belegt und da würde ich jetzt mal spontan sagen, im Mai geht es auch ähnlich wie es jetzt hier draußen ist, dann doch in den sommerlichen Bereich zu, Tobi.
Ja, das auf jeden Fall. Aktuell Wettervorhersage eine Woche vorher. Wir haben Temperaturen von 20, 21 Grad. Ein Regenrisiko von aktuell 0%, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Ich glaube, ein Regenrennen in Monaco ist relativ unwahrscheinlich. Luca, nachdem wir jetzt auf die Strecke und aufs Wetter geguckt haben, stelle ich dir mal die Frage, wer gewinnt deiner Meinung nach die beiden Rennen im Fürstentum Monaco?
Ich würde mal sagen, am Samstag Pascal Wehrlein, da macht man sich das gut mit der Strategie und am Sonntag, wo es dann einfach nur rein aufs Paket ankommen wird, ohne den zusätzlichen Stopp an der Ladesäule, macht es dann Oliver Rowland. Das Paket von Nissan ja durchaus bewährt in dieser Saison, ob man das dann jetzt auch wieder in Monaco leisten kann, da bin ich mal gespannt. Aber am Sonntag, da das Rennen ja dann üblicherweise ohne Boxenstopp auskommt, rechne ich da viel zu. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe tatsächlich mal einen Namen bei mir aufgeschrieben, den, glaube ich, aktuell nur sehr wenige auf dem Schirm haben. Und zwar gehe ich einfach mal in die Vollen und tippe mal, dass Nyck de Vries im Mahindra seinen ersten Rennsieg seit seiner Mercedes-Zeit in der Formel E feiern wird. Am Samstag im Rennen mit Pitboost, da halte ich den Mahindra für sehr stark. Und dass de Vries gut fahren kann, hat er ja auch schon oft bewiesen. Von daher tippe ich am Samstag mal auf einen Sensationssieger. Am Sonntag bin ich etwas konservativer, weil das Rennen auch etwas konservativer sein wird in meinen Augen. Ich tippe da, genauso wie du am Samstag auf ihn getippt hast, auf Pascal Wehrlein, dass er das Sonntagsrennen in Monaco für sich entscheiden wird und damit endgültig wieder in den Titelkampf eingreifen wird. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da anderer Meinung seid, könnt ihr uns das gerne zeigen, nämlich bei unserem Kicktipp-Tippspiel unter www.kicktipp.de/formel-e könnt ihr teilnehmen, könnt ihr eure Stimmen abgeben und uns zeigen, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung habt als wir hier.
Zeitzonen spielen in Monaco zum Glück keine Rolle, da sind wir auf dem gleichen Level unterwegs hier in Deutschland im Vergleich zum Fürstentum, aber so ein bisschen ändern wird sich das Format ja schon. Du hast es angerissen, Tobi, wann sehen wir denn die Boliden durch die Stadt fahren?
Wie ich schon sagte, nur am Samstag und am Sonntag das erste freie Training, ausnahmsweise über 30 Minuten statt über 40, gibt es am Samstag schon um 7.30 Uhr, deutscher Zeit wie Ortszeit. Das zweite freie Training, ebenfalls über 30 Minuten, dann um 9.10 Uhr. Das Qualifying mit anschließender Duellphase beginnt am Samstag um 10.40 Uhr. Und das Rennen mit Pitboost über 29 Runden wird am Samstag um 15.05 Uhr gestartet. Am Sonntag sieht der Zeitplan dann naturgemäß ein bisschen anders aus, weil es dann nur noch ein freies Training gibt, nämlich das dritte freie Training, das dann jedoch wieder über 40 Minuten geht, so wie das Standard ist in dieser Saison, beginnt um 8.30 Uhr, dann sind die Zeiten wie auch beim Samstag Qualifying mit Duellphase im Anschluss ab 10.40 Uhr und Rennstart 29 Runden, aber ohne Pitboost am Sonntag um 15.05 Uhr. Und Luca, wo kann man das Rennen verfolgen und nicht nur das Rennen, sondern die Sessions?
Das gibt's einerseits zu sehen bei DF1, ja schon etwas länger jetzt, Heimat der Formel E, Qualifying und Rennen dort live im TV zu sehen, im Stream. Gibt's das bei Servus TV On? Die freien Trainings gibt es schon im Stream, also da früh einschalten, auch bei eFormel.de zu sehen. In Österreich überträgt Servus TV Qualifying und Rennen ebenfalls live für euch. Den Stream gibt's dort auch bei der Plattform Servus TV On für euch auf Abruf, auch wenn ihr das Rennen mal verpassen solltet, dort zu sehen. Dieser ist ebenfalls dann auch in der Schweiz verfügbar. Dort läuft die Formel E in diesem Jahr für Swisscom-Kunden beim TV-Kanal Blue Sport. Außerdem europaweit auf dem Pay-TV-Sender gibt es die Formel E zu sehen bei Eurosport 2 und dem Streaming-Dienst von Eurosport Discovery Plus sowie bei DAZN. Außerdem gibt es natürlich, wie immer, bei jeder Session die Formel E im Live-Ticker bei eFormel.de. Da gibt es auch schöne weitere Informationen, auch neben dem, was dann auf dem Screen für euch dann auch bildtechnisch dargestellt wird. Also da lohnt sich auch immer nebenbei das Getextete, wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich auf dem Second Screen dort auch darzustellen und euch das auch anzuschauen.
Und an dieser Stelle mal ein Shoutout an meinen Kollegen Tim, der das wie immer dann auch in Monaco übernehmen wird, jede Session da auch im Live-Ticker zu betreuen. Also klickt einfach mal rein auf eFormel.de.
Und ein dickes B gibt es bei
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
B wie Berlin. Mit dem Teleskop blicke ich heute in die deutsche Hauptstadt. Dort werden, wenn die Formel E dort wieder gastiert, leider nicht alle 22 Stammfahrer am Start stehen, weil das Rennen wieder einmal mit der Langstreckenweltmeisterschaft WEC kollidiert. Einer der Fahrer, die der WEC Vorrang einräumen müssen, ist Nick de Vries. Der Niederländer soll bei Mahindra jedoch weder von Jordan King noch von Kushmaini ersetzt werden, die beiden offiziellen Testfahrer des Teams. Stattdessen soll wer anders im Auto sitzen, nämlich der Ex-Formel 2-Champion und aktuelle Aston Martin Formel 1-Testfahrer Felipe Drugovic. Der Brasilianer wird sein Formel-E-Debüt geben. In der Vergangenheit hat er bereits dreimal Formel-E getestet, jedes Mal jedoch für Maserati MSG Racing, darunter auch die beiden Rookie-Tests in Berlin. Er kennt die Strecke in Berlin also, sollte sich da daher relativ gut zurechtfinden können. Daher auch die Frage an dich, Luca: Was traust du Felipe Drugovic bei seinem ersten Renneinsatz in der Elektrorennserie zu? Und was sagt sein Einsatz über die beiden Testfahrer des Teams aus?
Dass man dort nicht auf die Testfahrer setzen wird bei Mahindra, ist schon ein bisschen überraschend, finde ich. Aber dennoch würde ich sagen, dass es eine gute Wahl ist. Felipe Drugovic, einer, der zumindest noch nicht die Chance hat, in der Formel 1 permanent zu starten. Zwar als Testfahrer aktiv, aber würde ich mal sagen, als Einstand. Wer weiß, was in Berlin ja geht. Wenn er dann das erste Rennen dort auch noch für ihn gefahren ist, traue ich auf jeden Fall viel zu. Deshalb ist das, würde ich mal sagen, ein guter Transfer, den man dort als Ersatz hineingebracht hat. Ist ja auch viel unterwegs, neben der Formel 1 als Testfahrer ja auch zu sehen, bei der IMSA WeatherTech Sportscar Championship gewesen, schon Anfang der Saison. Also viel zu tun hatte er trotzdem, kommt gut rum. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Felipe Drugovic, 24 Jahre alt, also hat er doch noch viel Potenzial, auch noch für sich sprechen, dass das gut wird. Mal sehen, was Mahindra als Paket dann auch natürlich nach Berlin bringt, denn das ist ja auch abhängig von seinem Ergebnis. Ich bin auch immer abhängig von meinen Ergebnissen, was das Thema Quiz angeht. Das lässt hier und da mal zu wünschen übrig. Heute mache ich mir aber zumindest mal bei meinen Fragen keine großen Gedanken, denn die sind tatsächlich gut aus meiner Sicht. Wie ihr die bewertet, könnt ihr mal in die Kommentare auch bei Spotify schreiben. Das ist immer eine Anregung, und beginnen darf natürlich der Quiz-Champion, nämlich Tobi Götz.
Ja, Luca, meine erste Frage bezieht sich auf den Monaco E-Prix im vergangenen Jahr. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Taylor Barnard dort kurzfristig als Ersatz für Sam Bird sein Formel-E-Debüt gegeben hat. Kannst du mir denn sagen, auf welchem Platz er sein allererstes Formel-E-Rennen beendet hat?
Gute Frage. Ich habe zwar auch in Bezug zum Quiz, das ist dann auch tatsächlich meine erste Frage, zu Taylor Barnard und Monaco zwar viel recherchiert, aber mitgefahren ist er, ins Ziel gekommen ist er auch nicht. Meine ist auch vor seinem damaligen Teamkollegen Jake Hughes ins Ziel gekommen. Ich sag jetzt mal, er wurde starker Zwölfter.
Ich gebe dir einen halben Punkt. Er wurde starker 14. und wie du sagst, vor seinem Teamkollegen Jay Hughes. 0,5 Punkte für dich.
Dann schreibe ich dir mir mal auf 0,5 Punkte zu 0. Aber die 0 muss ja nicht unbedingt lange stehen. Und deshalb komme ich da auch zu Taylor Banner. Letztes Jahr, wie gesagt, hat er seinen Einstand gefeiert nach der Verletzung von Sam Bird im Training. Mittlerweile sind die beiden ja Teamkollegen geworden, kennen wir ja auch natürlich. Und die treten dieses Wochenende auch wieder erneut an. Jetzt die Frage, wie viele Rennkilometer hat Taylor Banner in der Formel E schon abgespult? Kleiner Tipp, er kommt auf 277 Rennrunden.
Also, Monaco ist als Strecke relativ lang mit 3,337 Kilometer. Berlin ist allerdings nur knapp 2 Kilometer lang. Da hat er ja 2 Rennen in der vergangenen Saison gefahren. Die war relativ kurz. Dann war jetzt Miami kürzlich die längste Formel-E-Strecke, die wir je hatten. Mexiko ist auch eher im Mittelfeld, genau wie Sao Paulo. Fehlt noch Jeddah und Jeddah, meine ich, wäre auch relativ lang. Also letzte Saison ist er 3 Rennen gefahren, diese Saison 5. Das sind also insgesamt 8 Rennen. Ich glaube, er ist noch nicht sehr oft ausgefallen, sondern dürfte eigentlich so ziemlich alle Rennrunden gefahren haben, die diese 8 Rennen hatten. Deshalb schätze ich einfach mal 800 Kilometer.
Da gebe ich dir den Punkt für. Toleranz wären bei mir gewesen 10 Kilometer. Deswegen gibt es da auf jeden Fall schon mal den Punkt. Es sind genau 803,99 Kilometer. Also rundet kann man sagen 804 Kilometer. Denn wenn er von seiner Startposition wegfährt in Monaco, kommt er auf 804 Kilometer. Deshalb da der erste Punkt an dich. Dennoch muss man sagen, da sieht man es wieder, dass er, du hast schon gesagt, nicht viel ausfällt. Also er kommt da auf sehr viele Rennkilometer, obwohl er ja doch nur 8 bisher gefahren ist.
Okay, Luca, du kannst auf jeden Fall nachlegen mit der nächsten Frage, die sich auch auf den letzten Monaco E-Prix bezieht. Hier hatten wir 4 Teams, die mit beiden Autos in die Punkte gaben. Jaguar, die Doppelsieg hingelegt haben, DS Penske auf den Plätzen 3 und 4, Porsche war mit beiden Autos in den Punkten und Nissan auch. Kannst du mir denn sagen, welche beiden Teams auch in die Punkte gekommen sind, aber nur mit einem einzigen Auto?
Günther müsste in die Punkte gefahren sein. Deshalb sage ich mal Maserati. Und da das auch kein rühmliches Wochenende von Jake Dennis war, war es, meine ich, ein mickriger Punkt für das Meisterteam, kann man ja auch so sagen, für Andretti, für Norman Nato, der das eingefahren hat. Also der wurde, meine ich, sogar 10.
Platz 9 für Max Günther im Maserati und Platz 10 für Norman Nato im Andretti sind absolut richtig. Punkt für dich, 1,5 zu 1.
Dann komme ich zu meiner zweiten Frage und die bezieht sich auch auf natürlich den Monaco E-Prix und die sieht wie folgt aus. In Monaco konnte der Polesetter in 7 ausgetragenen Rennen 4-mal das Rennen für sich entscheiden. Wann und wem gelang es, zum ersten Mal das Rennen außerhalb von Startplatz 1 zu gewinnen?
Also fangen wir mal ganz vorne an. Saison 1. Da wurde in Monaco ja gefahren auf der Kurzanbindung. Ich erinnere mich noch an den Crash, wo Daniel Abt und Bruno Senna quasi übereinander gefahren sind. Ja. Rennsänger damals Sebastian Buemi von der Pole Position aus. Also das kann es schon mal nicht gewesen sein. In Saison 3, das war 2017, war es wieder Buemi. Und ich meine, der hatte sogar die Pole Position wiedergeholt, also durfte es das auch nicht sein. Das heißt, es kam im Gen2-Auto erstmals vor. 2019 ist es so gewesen, die Pole ging an Oliver Rowland, der wurde aber nach hinten versetzt, sodass Jean-Éric Vergne von Startplatz 1 gestartet ist und auch gewonnen hat. Dann war das auch 2019 nicht der Fall, da hat Vergne gewonnen von Startplatz 1 aus. 2021 kann ich mich erinnern, da sind die ersten 6 so angekommen, wie sie gestartet sind. Da hatte Antonio Felix da Costa sich in der letzten Runde vor der Hafenschikane die Führung wieder zurückgeholt. Also da kann es auch nicht gewesen sein. Und so muss es dann doch nicht in der Gen 2, sondern in der Gen 3 zum ersten Mal vorgekommen sein. 2023. Da hat gewonnen Nick Cassidy im Envision. Und ich glaube, die Pole hatte damals Jake Hughes in dem Qualifying, in dem es keine gezeitete Runde gab. Ich glaube, das war so. Hughes hatte abgekürzt und deshalb wurde ihm die Rundenzeit gestrichen. Aber Finistras, sein Finalgegner, war zu leicht und er wurde deshalb disqualifiziert, sodass Hughes die Pole Position zugesprochen bekommen hat und vor Platz 1 gestartet ist, aber gewonnen hat Nick Cassidy damals in der Vision. Und daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Nick Cassidy die richtige Antwort ist.
Und das war im Jahr?
23.
An sich alles richtig, was du gesagt hast, nur das Jahr ist leider falsch. Also gleich zweimal wurde diese Serie gebrochen. Bis zum Jahr 21 hatte diese Regel Bestand. Jeder, der auf Pole stand, hat auch das Rennen gewonnen. Aber ein Jahr zuvor, Stoffel Van Dorn, damals in Mercedes, das Rennen gewonnen. Auf Pole stand der zweite von 23, nämlich Mitch Evans, wurde auch zweiter im Jahr 22. Deshalb ist da der Punkt an dich leider nicht drin.
Dann habe ich wohl ein Jahr vergessen. Die Formel E fuhr ja anfangs nur alle zwei Jahre in Monaco und ich habe tatsächlich 2022 vergessen. Okay, passiert. Na gut. Ja, Luca, dann kannst du jetzt ja quasi schon den Deckel drauf machen mit der Antwort auf meine letzte Frage. Die bezieht sich auf McLaren. Die werden ja am Saisonende aus der Formel E aussteigen. 37 Rennen hat das Team bislang gefahren. Kannst du mir denn sagen, wie oft ein McLaren-Fahrer in diesen 37 Rennen auf dem Podium gestanden hat?
Zwar war die Zeit von McLaren, das haben wir auch besprochen, nicht unbedingt umreich, aber auf dem Podium, ich sage jetzt mal 5.
Wir haben ein Podium durch René Rast. Wir haben ein Podium durch Jake Hughes. Das sind 2. Das dritte Podium holte Sam Bird, als er gewonnen hat in Sao Paulo. Und in dieser Saison hat Taylor Barnard ebenfalls 3-mal auf dem Podium gestanden. Das sind zusammen 6. Leider knapp daneben, Luca. Es bleibt also offen und geht in deiner letzten Frage dann jetzt um alles.
Die entscheidende Frage, genau. Die sieht wie folgt aus. Ich komme da zum letztjährigen Sieger zurück, Mitch Evans. Fuhr ja zu seinem 11. Sieg in seiner Formel-E-Karriere im letzten Jahr. Wie viele Siege kamen denn von Monaco 2024 bis jetzt noch dazu?
Es kamen noch 2 Siege dazu. Er hat insgesamt 13 Stand heute. Genau wie Sebastian Buemi und Lucas Di Grassi. Die führen nämlich die ewige Bestenliste an.
Das ist absolut korrekt. Damit steht's knapp verloren, 1,5-2. Also du hast gewonnen.
Puh, hab ich schon immer Glück gehabt. Ich dachte schon, mein Ruf wäre in Gefahr.
Den Ruf kann ich in Gefahr kommen. Ja, dann war es tatsächlich schon wieder mit der Folge. Pickepacke voll war es auf jeden Fall. Pickepacke voll ist auch immer die Social-Media-Kanäle von eformel.de. Also da lohnt es sich immer reinzuschauen. Finden macht ihr das Ganze unter eformel.de. Da findet ihr sowieso alles. Also Social-Media-Reiter abchecken. YouTube, wieder interessant. Aufgrund Race Week Monaco gibt's viel Content dazu. Aufgrund der Kooperation mit dem Red Bull Media House. Also da gibt's wieder viele schöne Sachen zum Gucken. Und natürlich Instagram, da gibt's auch Eindrücke sicherlich von der Strecke. Und natürlich der Verweis, Ticketverkauf für den Berlin E-Prix. Tobi, das ja ein Thema, was uns lange jetzt schon verfolgt, aber weiterhin ja immer noch interessant ist, denn auf eformel.de kann man sich das Ganze ja wie immer sichern, dass man dort auch dann die Autos im Einsatz auch mal vor Ort erleben kann.
Korrekt. Und zwar geht ihr dafür einfach auf eformel.de, entweder im rechten Bereich der Startseite oder aber wenn ihr ein Mobilgerät benutzt, einfach nach unten scrollen. Da ist ein großer Werbebanner, wo es Tickets für den Berlin E-Prix zu kaufen gibt. Auch da nochmal der Aufruf, wenn ihr gute Tickets haben wollt, lasst euch nicht mehr so viel Zeit. Wir haben zwar aktuell noch April, das Rennen ist erst im Juli, aber die Tickets werden nicht mehr mit der Zeit, von daher schnell zugreifen und euch die Tickets sichern, wenn ihr die Formel E mal live erleben wollt. Und da könnt ihr euch dann auch entscheiden, ob ihr an beiden Tagen kommen wollt oder nur Samstag oder nur Sonntag. Alle Optionen sind da möglich. Einfach auf eformel.de reinklicken und euch Tickets sichern für den Berlin E-Prix.
Genau, das auch auf dem Mobilgerät ziemlich einfach zu finden. Ich habe gerade den Live-Test auch nochmal gemacht für euch. Deshalb lohnt es sich da auch immer reinzuschauen, genauso wie hier im Podcast, das Abonnieren und auch das Bewerten nicht vergessen. Wenn ihr neu seid und noch nicht bewertet habt, 5 Sterne würden uns sehr freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und natürlich das Abonnieren respektive das Folgen, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, ist die Namensgebung ein bisschen unterschiedlich. Dann, wenn ihr den Button klickt, dann verpasst ihr auch wirklich keine weitere Folge mehr dieser Podcast-Serie. Und wir freuen uns auf das Rennwochenende. Ich freue mich vor allen Dingen, was du von Monaco hältst. Also gibst den Städtetrip-Führer und zeigst uns sicherlich dann auch im Audiobereich, wie Monaco ja sich von der besten Seite zeigen kann.
Ich arbeite dran, auch die eine oder andere Stimme von Fahrern, Teamchef, wem auch immer mitzubringen, dass wir da noch ein bisschen mehr Content auch in der Analyse von Monaco haben. Drückt mir mal die Daumen, dass ich es schaffen werde und auch entsprechend viele Piloten oder Verantwortliche auf Deutsch an mein Mikrofon bekommen werde. Aber ich gehe davon aus, dass wir da auf jeden Fall so ein bisschen Content auch für den E-Pod mitbringen können.
Da freuen wir uns drauf, egal ob mit oder ohne Stimmen aus Monaco. Wir freuen uns auch auf die Analyse von Monaco, freuen uns aber auch erstmal auf das Rennwochenende. Tobi, ich wünsche dir erstmal viel Spaß dort und danke für deine Zeit für diese Folge.
Gerne, gerne.
Und wir melden uns dann, wie schon erwähnt, in der nächsten Woche wieder mit der Analyse zum Monaco E-Prix. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und viel Spaß.
Ciao.